In unserem baukulturellen Erbe liegt ein Schatz an Erfahrungen und Handwerkswissen. Häuser, die seit Jahrhunderten funktionieren, sind eine wertvolle Ressource. Einfach gut zu bauen hat Zukunft. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist meine Sendung Simple Smart Buildings. Diese Sendereihe ist ein Projekt der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024. Gregor Radinger forscht und lehrt am Department für Bauen und Umwelt an der Donau-Uni in Krems. Und Gregor Radinger hat sich auch auseinandergesetzt mit der Bauphysik historischer Gebäude. Und einer dieser Forschungsstätten war das Freilichtmuseum in Stübing. Mich interessiert jetzt natürlich im Rahmen dieser Simple Smart Buildings, wenn wir uns unser baukulturelles Erbe anschauen, was wir daraus lernen können, dass du beschreibst, worum es in diesem Projekt der Untersuchung der Substanz im Freilichtmuseum Stübing gegangen ist.
Ja, sehr wesentliche Aspekte bei diesen Untersuchungen betreffen die Zeit, die zeitliche Abfolge. Es sind im Rahmen dieser Forschungsarbeit unterschiedlichste Projekte aus ganz unterschiedlichen Epochen untersucht worden. Das älteste Gebäude stammt eigentlich noch aus der sehr frühen Neuzeit, aus dem 16. Jahrhundert. Das jüngste, unter Anführungszeichen jüngste Gebäude, stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert, datiert es in etwa auf das Jahr 1827. Das heißt, wir haben hier doch eine sehr, sehr große zeitliche Spanne, in der diese Gebäude errichtet wurden. Es ist auch die geografische Umgebung klarerweise jedes Mal eine andere. Wir befinden uns in unterschiedlichen Seehöhenlagen, wir befinden uns in unterschiedlichen geografischen Umgebungen vom hochalpinen Bereich bis hin zum östlichen Flachland.
Also wenn man den ursprünglichen Standort betrachtet.
Richtig,
also,
genau.
Und jetzt sind ja diese Gebäude mehr oder weniger auf einen Standort, wenn die Höhenlage, ich denke in Stübing, das wird von der niedersten bis zur höchsten vielleicht um 100, 150 Meter differieren. Und das Zweite, aber das wäre vielleicht dann auch ein Thema für später, manche Teile dieser Gebäude sind ja mehr oder weniger wieder authentisch verbunden, wie die Holzarbeiten, wie die Zimmerungen. Aber andere Dinge, wie das Mauerwerk, ist ja eigentlich nicht mehr in der authentischen Ausführung, sondern in einer quasi Zweitausführung im Rahmen des Wiederaufbaus, im Rahmen des Freilichtmuseums.
Das ist richtig. Also gerade bei den Massivbauten war es nicht vollumfänglich möglich, diese wirklich eins zu eins von ihrem ursprünglichen Standort in dieses Museumstal in Stübing bei Graz zu transferieren. Aber gerade was die Holzbauten betrifft, war es tatsächlich so, dass hier unter wirklich ganz, ganz schwierigen Bedingungen in den 1960er Jahren diese Gebäude von ihren ursprünglichen Standorten, die verstreut sind vom Bregenzer Wald bis hin zum südlichen Burgenland, von ihren Originalstandorten in das Museumstal verbracht wurden. Und das erachte ich wirklich als ganz, ganz bemerkenswerte Leistung.
Ja.
Und sie sind dann dort eben annähernd in ihren wirklichen Urzuständen wieder errichtet worden. Was natürlich aus Sicht eines Gebäudemonitorings natürlich sehr interessant ist, denn die Rahmenbedingungen im Museumstal sind natürlich vergleichbar. Also hier werden wirklich vergleichbare Rahmenbedingungen geschaffen und man konnte auch dann das Gebäudeverhalten anhand von Messmethoden sehr genau beobachten. Gleichzeitig war es natürlich auch wichtig, die klimatischen und auch die solaren Verhältnisse an den Originalstandorten genau zu untersuchen. Es ist ja auch so, dass die Orientierung der Gebäude nicht immer im Museumstal gleich wiedergegeben werden konnten wie an ihren
Originalstandorten.
Genau. Und gerade die solare Exposition und die Ausrichtung und auch die Wechselwirkungen mit der umgebenden Topografien spielen natürlich bei diesen Untersuchungen und Analysen eine ganz, ganz wesentliche Rolle.
Welche Parameter hast du untersucht im Rahmen dieses Forschungsprojekts?
Also für mich war es mal wichtig, die bauphysikalischen Qualitäten der Gebäudehüllen zu untersuchen. Für mich war es ganz wichtig, auch die Beschaffenheiten der Geometrien, also die Kompaktheiten, die geometrischen Eigenschaften der Gebäudehüllen, was beispielsweise Fenstergrößen betrifft, Fensteranzahl, Verhältnisse zwischen Belichtungsflächen und Nutzflächen von Wohnräumen, auch was andere geometrische Eigenschaften betrifft, wie Dachüberstände, auskragende Bauteile, die Neigungen von Dachflächen und so weiter. Und das Ganze eben in Wechselwirkung zu sehen mit den klimatischen Rahmenbedingungen bis hin zu Niederschlagswerten, Schneehöhen, Schneevorkommnisse. Also es war eine ganze Reihe von Aspekten, die hier untersucht wurden. Und auch, und das ist aus meiner Sicht, war das ein Forschungsfeld, das auf mich persönlich eine ganz besondere Faszination ausgewirkt hat, waren es die Klimaveränderungen in der Vergangenheit. Also wie hat sich das Klima in der Vergangenheit, also wir sprechen hier von einem vormodernen Betrachtungszeitraum, welche Veränderungen haben sich ergeben und unter welchen klimatischen Rahmenbedingungen waren diese Gebäude ursprünglich ausgesetzt?
Und merkst du oder hast du dann als Ergebnis der Untersuchung bemerkt, dass sich die historischen Gebäude im Zuge ihrer Entwicklungsgeschichte den klimatischen Rahmenbedingungen angepasst wurden oder ob mehr oder weniger stur Bauweisen über die Jahrhunderte durchgezogen wurden, ganz unabhängig davon, dass sich das Klima geändert hat. Also ich denke an so Phänomene etwa wie diese mittelalterliche Eiszeit.
Also es kann mit Sicherheit nicht davon ausgegangen werden, dass das Klima der alleinige Einflussfaktor gewesen ist, der die Gestaltung und die Morphologie dieser Gebäude beeinflusst hat. Es gibt da eine ganze Reihe von Einflussfaktoren bis hin zu Obrigkeitsverhältnissen und so weiter, welche, wenn man so will, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sind hier schlagend. Da fällt mir zum Beispiel ein, der Begriff der Holzbezugsrechte, was zu diesen ganz, ganz absurden Umständen geführt hat, dass beispielsweise in Gegenden, die sehr holzreich sind, die über große, umfangreiche Waldvorkommnisse verfügen, wie zum Beispiel im Waldviertel, wo es eigentlich ganz naheliegend wäre, dass die Gebäude dort aus Holz errichtet werden. Ist aber nicht der Fall gewesen. Die haben aus Stein oder die mussten aus Stein errichtet werden, also gerade die aufgehenden Bauteile.
Gibt es ganz analog im holzreichen Salzkammergut, wo eben für die staatliche Salzproduktion das Holz benötigt wurde und genau aus ganz ähnlichen Gründen ebenfalls für die Privaten der Holzbau untersagt wurde. Und mir fällt jetzt so als Beispiel ein, die im 16. Jahrhundert im Salzkammergut behördlich angeordnete Aufsteilung der Dächer, dass man eben von Legdächern mit Fußwinkeln im 20-Grad-Bereich dann behördlich zu sogenannten gelagerten Dächern im 40-Grad-Bereich kommt, um die Lebensdauer der hölzernen Dachdeckung zu verlängern. Also das sind diese behördlichen und eben nicht klimatischen Parameter.
Ja, ja. Ist ein sehr, sehr interessantes Themenfeld. Was mich sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr beeindruckt hat, waren beispielsweise die Methoden, die angewendet wurden hinsichtlich einer möglichst guten und effizienten natürlichen Raumbelichtung. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein sehr, sehr bemerkenswerter Aspekt gewesen, der natürlich auch in Zusammenhang zu sehen ist mit den technischen Möglichkeiten, beispielsweise zur Erzeugung von entsprechenden Glasformaten. Gerade die sehr archaisch anmutenden sogenannten Rauchstubenhäuser im alpinen Bereich sind hingegen mit einer sehr großen Anzahl an Fenstern ausgestattet gewesen. Die Fensterformate an sich sind zwar relativ klein, aber die Verteilung der Fenster in der Wand und auch die große Anzahl der Fenster in den Außenhüllen sorgen jedoch für Belichtungsverhältnisse, die zwar mit modernen Anforderungen in keinster Weise vergleichbar sind, aber an bestimmten Stellen so einer Rauchstube war es durchaus möglich, bestimmte Sehaufgaben auch entsprechend zu erfüllen. Im Gegensatz dazu finden sich Gebäude beispielsweise im österreichischen, im oberösterreichischen Alten Vorland ein Vierkanthof, ebenfalls aus dem noch frühen 18. Jahrhundert, der über Fensterflächen verfügt, die auch unter aktuellen gesetzlichen Anforderungen, was die Belichtungsflächen betrifft, durchaus genehmigbar wäre.
Ja.
Also die Fensterflächen sind im Vergleich oder in Relation zur Nutzfläche des Innenraumes so groß, dass sie auch durchaus modernen Anforderungen, gesetzlichen Anforderungen entsprechen würden. Aber durch die entsprechende Ausformulierung beispielsweise der Fensterleibungen wird hier ermöglicht, dass das außen vorherrschende Tageslicht wirklich sehr, sehr gut in den Innenraum reflektiert wird.
Also diese trichterförmigen Fensterleibungen.
Genau, richtig. Also hier gibt es noch nicht diese, oder hier wird noch also keine schachtartigen, rechtwinkeligen Fensterleibungen, die hier zur Anwendung kommen, sondern eben durch die trichterförmige Ausformulierung ist es einerseits möglich, den Außenraumbezug bestmöglich herzustellen, weil man nicht sozusagen um die Ecke blicken muss, sondern hier wirklich einen sehr, sehr guten Außenraumbezug herstellen kann. Und gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass das Licht sehr, sehr gut in den Innenraum reflektiert wird und gleichzeitig keine allzu großen Kontraste auch entstehen zwischen dem sehr hellen bzw. hell anmutenden Himmelslicht und der umgebenden Bauteilflächen, was für einen unglaublich guten visuellen Komfort sorgen kann. Und dann gibt es natürlich auch die entsprechenden gestalterischen Maßnahmen mit Holzvertäfelungen, die bis zu einer gewissen Höhe hochgezogen wurden, die für eine Art Sichthorizont im Innenraum sorgen, was aus visueller, für den visuellen Komfort wirklich einen sehr, sehr großen Vorteil darstellt. Und für mich war es dann sehr interessant zu sehen, dass so eine anonyme oberösterreichische Bauernstube eigentlich sehr, sehr viele Parallelen aufweist mit Ikonen der Baukunst, die in etwa zur selben Zeit entstanden sind. Ich denke hier im Speziellen an die Universitätsbibliothek von Christopher Wren in Cambridge. Wenn man diese Ansichten, diese Innenraumansichten nebeneinander legt, dann findet man derartig viele Parallelen, das schon sehr erstaunlich ist. Also man scheint hier wirklich sehr, sehr genau gewusst zu haben, was man tut.
Ja, und das sind ja Dinge, wenn man eben jetzt, ich kenne ja dieses Freilichtmuseum in Stübingen aus einigen persönlichen Besuchen, und wenn man dann in diese historischen Innenräume geht, wenn man sich aufhält drinnen, fühlt man sich ganzheitlich wohl, und da sind wir ja letztlich beim Thema der Gebäude-Soft-Skills. Es ist ja das, was du beschrieben hast, wie ist das Licht, wie sind Horizonte, wie sind visuelle Qualitäten, wie sind akustische Qualitäten, wie sind olfaktorische Qualitäten, und hier ist offenkundig Wissen vorhanden. Oder glaubst du, dass die Menschen, die damals diese Räume gestaltet haben, das gewusst haben, bewusst angewandt haben oder intuitiv so gearbeitet haben, oder ein drittes, einfach aus Tradition, weil man es so macht, gemacht haben?
Also ich denke, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Räume und ihre Beschaffenheiten den alltäglichen Abläufen wirklich sehr, sehr gut angepasst wurden. Also sie sind, wenn man so will, sehr, sehr praktisch. Ich kann mir aber schon auch vorstellen, also gerade weil wir vorher über diese Wandvertäfelungen gesprochen haben, dass die nicht nur für einen sehr, sehr hohen visuellen Komfort sorgen, was die Horizontlinie betrifft und so weiter, wo man eigentlich nichts anderes wiedergibt als den Außenraum. Im Außenraum ist es ja auch in aller Regel so, oben ist es hell, und in dem Fall sind es halt die gekalkten Wände und Decken, und, ja, und unten ist es dunkel. Also der See oder die Rasenfläche, der Boden ist in aller Regel dunkler wie der Himmel. Und diese Dialektik findet man in diesen Räumen ebenfalls wieder. Was hier natürlich auf der anderen Seite auch noch mitspielt, ist eine thermische Komponente. Also wenn ich mich an eine Holzvertäfelung anlehne, dann ist der Wärmefluss in den umgebenden Bauteilen eine andere, wie wenn ich mich an eine Steinwand anlehnen würde.
Und natürlich die Oberflächentemperatur, dass wir natürlich, wenn man jetzt die Strahlungswärme anschaut, dass natürlich eine Holzoberfläche wesentlich mehr Infrarotstrahlung emittiert als eine Steinoberfläche und daher auch von der Strahlung her wesentlich angenehmer empfunden wird.
Also ich denke, dass man hier ganz einfach und gut wahrnehmbaren physischen Bedürfnissen hier nachkommt.
Ja.
Und durch das ergibt sich dann wirklich ein Innenraum, der für eine gewisse, wie soll man sagen, physische Behaglichkeit sorgt und gleichzeitig, ob gewollt oder nicht, auch einen sehr hohen visuellen Ansprüchen auch genügt. Ja.
Ich denke, mir ist da jetzt eingefallen, es gibt vom französischen Historiker Fernand Braudel den Begriff der longue durée, eben der langen Dauer, dass über Jahrhunderte, manchmal sogar eigentlich von der Bronzezeit bis ins 16., 17. Jahrhundert sich im ländlich-bäuerlichen Bereich im Lebensvollzug, im alltäglichen Lebensvollzug sehr, sehr wenig verändert hat. Und dass über diesen sehr, sehr langen Zeitraum sich bestimmte Formen einfach optimiert haben. Aber ich kenne schon so Beispiele, zum Beispiel aus dem Salzkammergut, zum Beispiel die Gemeinden Hallstatt und Gosau, wo unterschiedliche Klimata herrschen. Also Hallstatt ist wesentlich milder, hat eine geringere Seehöhe und da unterscheiden sich Blockzimmerungen eindeutig in ihrer Wandstärke. Das heißt, in Hallstatt sind einfach die Blockwände, die historischen um 1 bis 2 Zoll dünner als jene in Gosau, wo man einfach auf das rauere Klima mit einer dickeren Raumhülle reagiert hat.
Die Unterschiede in den Bauteilstärken, die ich erheben konnte, sind, das konterkariert jetzt ein bisschen das, was du sagst, aber die sind eigentlich sehr, sehr gering. Also also gerade in den Blockbauten sind die Wandstärken erstaunlicherweise sehr, sehr gering.
Nimm mal so im 6 Zoll 15 Zentimeter
Bereich. Circa sowas, genau, richtig. Ja. Wo sicherlich die größte Herausforderung geherrscht hat, sind die Abdichtungen der Fugen. Das führt beispielsweise in den Gebäuden, beispielsweise aus dem Kärntner Nockberger Gebiet, zu diesen charakteristischen gekalkten Blockfugen, die sich abzeichnen in diesen dünnen weißen Linien an den Außenwänden.
Gibt es auch aus Österreich im Hausrock analoge Beispiele?
Schaut irrsinnig gut aus, muss ich sagen. Also was jetzt den architektonischen Ausdruck betrifft, verleiht es diesen an und für sich sehr dunklen Gebäuden wirklich eine sehr, sehr anmutige Oberflächengestaltung. Also das ist tatsächlich sicherlich ein großes Problem gewesen. Also
wenn ich jetzt als Zwischenbemerkung, ich finde es sehr, sehr schön, dass du den Begriff der Anmut, Venustas, nimmst, den ja bereits Vitruv als eine der ganz entscheidenden Gebäudeanforderungen benennt.
Ja.
Neben
ja.
der Festigkeit, neben Firmitas, ist Venustas eigentlich entscheidend für ein Gebäude.
Ja, es verleiht ihm eine wirklich, also man kann sagen, eine Sympathie.
Ja.
Also gerade dieser Kärntner Ringhof, der auch im Freilichtmuseum in Stübing steht und der aus dem Kärntner Nockberger Gebiet dorthin verbracht wurde, das ist schon ein sehr, sehr besonderes Gebäude. Also auch seine Lage im Museumstal ist wirklich sehr, 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 sehr positiv, kommt diesem Gebäude sehr entgegen. Was die Geländetopografie betrifft, entspricht es auch sehr, sehr gut dem Originalstandort, an dem heute eigentlich keine Spur mehr an dieses Gebäude erinnert. Obwohl man wirklich sagen muss, also gerade im Kärntner Nockberger Gebiet und auf den Exkursionen, die ich zu den Originalstandorten gemacht habe, bin ich noch auf Originalgebäude von Kärntner Ringhöfen gestoßen, die heute vielfach als Feriengebäude genutzt werden. Und wenn man mit den Leuten redet, dann geht man die wirklich, also zu verstehen, diese Gebäude funktionieren bis zum heutigen Tag sehr, sehr gut. Haben ein unglaubliches Alter, also 400 Jahre, 450 Jahre stehen die dort in der Landschaft.
Gutes Raumklima.
Der höchstgelegenste Hof, der Schrunerhof, liegt auf doch immerhin fast 1300 Metern und ist in einem Zustand, der wirklich als tadellos bezeichnet werden kann.
Zur Fugenabdichtung habe ich mit meinem Kollegen Günther Kein im Salzkammergut geforscht und wir sind ja auf dieses Dichtungsmaterial Torfmoos gestoßen. Da gibt es einen eigenen Podcast, den ich dann auch hier verlinken werde. Also es ist quasi diese Herausforderung, diese Fugendichtung ist natürlich ein Thema, was in unterschiedlichen Regionen je nach zur Verfügung stehenden Materialien unterschiedlich gelöst wird.
Und andererseits, zusätzlich dazu, ist es auch ganz erstaunlich, obwohl diese, wie wir zuerst gesprochen haben, obwohl diese Wandstärke dieser Gebäude relativ dünn ist, ist es so, dass die Oberflächentemperaturen, und ich habe gerade in den Sommermonaten auch sehr umfangreiche thermografische Aufzeichnungen gemacht, in den Sommermonaten in einer südexponierten, dunklen Fassade erreicht man schon mal Außentemperaturen, Oberflächentemperaturen, die so im Bereich zwischen 60 und 70 Grad liegen. Das kommt durchaus vor. Aber gleichzeitig ist man auf der Innenseite, also hat man Temperaturen, die jetzt nicht für eine schlechte thermische Behaglichkeit irgendwie verantwortlich sein würden. Das ist eigentlich, wird unglaublich gut gepuffert. Also das war auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Es ist jetzt nicht so, dass man dann gleichzeitig auf der Innenseite hier neben einem riesigen thermischen Strahler sitzt, sondern die thermische Behaglichkeit gerade in den ganz, ganz heißen Monaten und ich habe es, nachdem die Monitorings wirklich über mehrere Jahre auch gelaufen sind, in den vergangenen Jahren wissen wir, dass sich die Anzahl der Hitzetage immer mehr erhöht hat. Das war auch in Stübing so der Fall. Aber die Performance der Gebäude in den Innenräumen ist eigentlich fast durchwegs sehr, sehr positiv.
Wir haben ja da das Phänomen, dass ja Holz erstaunlich viel Wärme speichert. Wenn es richtig im Kopf hat, kann ein Kilogramm Holz ungefähr dreimal so viel Energie einspeichern als ein Kilogramm Vollziegel. Und durch diese Qualität dauert es natürlich, weil ich denke, in der Bauphysik wird viel zu oft nur auf die Wärmeleitfähigkeit gesehen und nicht auf die Wärmespeicherfähigkeit beziehungsweise auf den Quotienten zwischen diesen beiden Werten. Also wenn man aus Leitfähigkeit und Speicherfähigkeit den Quotienten bildet, kommt man ja auf die Wärmediffusivität. Und das beschreibt eigentlich, wie lange es dauert, bis ein Temperaturzustand von der Außenseite an der Innenseite ankommt. Und diese Diffusivität ist bei Holz offenbar so günstig, dass es im Idealfall 12 Stunden dauert und sich genau dann, wenn quasi das Tagesmaximum erst zum Nachtminimum innen ankäme, aber sich dann bereits die Temperaturströme umkehren und dann natürlich die Wärme während der Nacht wieder nach außen strömt und eigentlich ganz natürlich wieder weggekühlt wird. Die Fortsetzung dieses Gesprächs hören Sie in der nächsten Episode. Diese Sendereihe gibt es auch als Podcast mit Shownotes und weiterführenden Informationen. Im CBA, dem Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios und auf vielen Podcast-Plattformen.